Hubschrauber Inside, Folge 6, Highway to Hell oder Drogentests im Labor. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 6. Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labor-Sat-Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Heute möchte ich ein bisschen über Drogentests plaudern. Doch zuvor eine kleine Werbung und die Interessenskonflikte. Und auch eine Warnung, wir sprechen heute leider nicht darüber, wie man bei Drogentests sozusagen schummeln kann. Das überlasse ich euch und eurer Internetrecherche in diversen Google-Foren. Werbung. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität. Als Facharzt in diesem Labor verdiene natürlich auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Werbung Ende. Ganz kurz, wofür verwendet man Drogenscreening im Routinelabor? Und das ist auch ein bisschen so ein Thema, das bei uns passiert. Gesunde und Kranke nehmen jede Menge Medikamente ein, die werden unterschiedlich stark metabolisiert. Und wobei geht es bei den Drogentests? Da geht es vor allem um verschreibungspflichtige Arzneimittel, die als Suchtgift verwendet werden. Das sind vor allem Schlafmittel oder auch Schmerzmittel wie Opiate, aber auch illegale Drogen wie nicht verschreibungsfähige Pharmaka oder sonstige Substanzen, die jetzt sozusagen am Schwarzmarkt verwendet werden. Unser Problem dabei ist, das sind über 200 verschiedene Substanzen und dazu kommen auch die Abbauprodukte. Wenn wir das im Hand messen, dann messen wir vor allem sozusagen die Abbauprodukte dieser Drogen natürlich, beim Drogennachweis im Urin. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Produkten, die wir nachweisen wollen und das möglichst genau. Zum Drogenscreening im Urin, da gibt es ein Standardpanel, das ist an sich vom FBI mehr oder weniger festgelegt worden. Da misst man typischerweise auf Amphetamine, Amphetamin, Methamphetamin, Barbiturate, die eigentlich heute nicht mehr verwendet werden, Benzodiazepine, also die klassischen Schlafmittel, Cannabis, Kokain und die Metaboliten, LSD, Methadon, die Opiate, das heißt zum Beispiel auch vor allem Heroin oder Morphium, aber auch trizyklische Antidepressiva, die manchmal verwendet werden, wenn Patienten versuchen, sich selbst umzubringen. Warum verwendet man vor allem Harntests? Die sind nicht invasiv, das heißt, man muss den Patienten jetzt nicht stechen. Und der zweite große Vorteil ist, die Drogen werden über die Nieren ausgeschieden, das heißt, die Konzentrationen sind im Harn deutlich höher als im Blut und daher sind die Drogen meistens auch länger nachweisbar. Der Nachteil ist, natürlich, Harn ist einfach zu gewinnen, aber es ist vom Patienten natürlich auch einfacher zu manipulieren. Es gibt diverse Tipps und Tricks, wie man sozusagen bei Drogentests schummeln kann. Keine Sorge, wir kennen sie alle. Wir kommen auch bei uns im Labor immer wieder auf Neues, was passieren kann. Der zweite Nachteil ist, man kann zwar nachweisen, dass jemand möglicherweise Drogen genommen hat, aber man kann nicht nachweisen, wie viel oder wann der Patient es genommen hat. Wir machen im Labor eigentlich immer immunologische Screening-Tests, das heißt, wir testen mit Antikörpern. Die Antikörper erkennen Substanzen und sozusagen Moleküle, die so ähnlich ausschauen wie diese Substanzen. Das heißt, wir erfassen idealerweise auch die Metabolite, die Abbauprodukte und wir erkennen vor allem strukturell ähnliche Moleküle. Es gibt natürlich auch Drogen, die genauso wirken wie zum Beispiel Opiate, aber eine andere Struktur haben. Der Klassiker ist zum Beispiel Fentanyl. Fentanyl ist ein spezieller Fall, das ist ein synthetisches Opioid, das hat eine ganz andere Struktur, das erfassen wir in dem Fall nicht. Und wir erfassen nahezu 90% unserer Drogenkonsumenten damit. Der Vorteil ist, diese Tests sind relativ günstig, sie sind schnell. Ein Drogenschnelltest dauert wenige Minuten, sie sind etabliert und es werden auch ähnliche Substanzen erfasst. Der Nachteil ist, diese Substanznachweise haben natürlich auch Interferenzen. Das heißt, es gibt natürlich auch legal verschreibbare Medikamente, die manche Menschen nehmen und daher können sie nicht als forensischer Beweis einer Drogenabhängigkeit sozusagen gewertet werden. Wenn man das wirklich vor Gericht bringen möchte und nachweisen möchte, jemand hat illegale Drogen konsumiert, dann muss man einen zweiten Test machen. Das geht auf einem forensischen Institut, wo dann direkt die Substanz nachgewiesen wird. Und synthetische Substanzen mit einer ähnlichen Wirkung werden nicht erfasst. Das ist zum Beispiel Fentanyl oder synthetische Cannabispräparate oder auch Tramal, Tramadol. Das sind so Substanzen, die erfassen wir in unseren Standarddrogentests nicht. Da gibt es aber auch eigene dafür, wenn man das wirklich nachweisen möchte. Die Schnelltests sind die guten alten bekannten Lateral-Flow-Tests, wo mit Antikörpern mehr oder weniger qualitativ erfasst wird. Es ist entweder positiv oder negativ. Wir verwenden bei uns meistens ähnliche Tests mit immunologischen Testverfahren auf Geräten. Die sind ein bisschen sensitiver, aber sie sind auch automatisierbar. Und wir haben natürlich auch immer die internen Qualitätskontrollen, dass wir sicher sein können, dass es richtig gemessen wird und dass der Harn richtig verarbeitet wird. Das heißt, wir liefern ein Messsignal, das ist zwar quantitativ, das heißt, wir kriegen einen Zahlenwert, aber eigentlich ist nur interessant, ist das sozusagen ober- oder unterhalb der Entscheidungsgrenze, diesem berühmten Cut-Off. Dieser Cut-Off wurde ebenfalls vom FBI festgelegt und ist mehr oder weniger sozusagen für alle gleich und der ist eher im Sinne des Angeklagten, das heißt, wenn der Cut-Off überschritten wird und der Test positiv ist, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass er für eine gewisse Zeit eine relevante Menge Drogen zu sich genommen hat. Natürlich machen wir immer Ringversuche, wir testen unsere Geräte regelmäßig, wir machen Wartungen und damit stellen wir sicher, dass diese Tests auch zuverlässig sind. Grundsätzlich, man muss immer aufpassen, Probenverfälschungen gehen immer und das ist natürlich auch ein gewisses Interesse, wenn jemand Interesse hat, sozusagen, dass sein Drogentest negativ ist. Interessanterweise haben manche auch das umgekehrte Thema, sie wollen unbedingt, dass ihr Drogentest positiv ist, aus diversen Gründen. Und gerade bei arbeitsmedizinischen Untersuchungen und Verkehrskontrollen ist es natürlich klar, dass der Untersuchte, sollte er wirklich etwas genommen haben, kein Interesse hat, sozusagen da erwischt zu werden. Welche Verfälschungstechniken gibt es? Es gibt sozusagen die Möglichkeit, dass manche Patienten extrem viel versuchen zu trinken und den Harn einfach zu verdünnen. Das funktioniert nicht. Wir testen auch immer, wie konzentriert der Harn ist. Und wenn der Harn zu sehr verdünnt ist, kann man das Ergebnis eigentlich nicht verwenden. Und wir machen Harnabgaben immer unter Sichtkontrolle. Warum? Es gibt auch sozusagen Substanzen, die Drogentests stören. Und die kann man da versuchen hineinzupraktizieren. Es gibt auch mal sehr kreative Ideen mit Kunstpenissen oder garantiert sauberen Drogenharn, den man sich da irgendwo im Internet besorgt und den versucht er irgendwie in die Harnprobe zu etablieren. Auch das merken wir, weil Harn ist üblicherweise körperwarm. Wenn das Eis kalt ist, dann hat es irgendwie was. Und unsere Cut-Offs, also unsere Entscheidungswerte, sind auch sozusagen mehr oder weniger von den USA übernommen. Es gibt dort sozusagen die Substance Abuse and Mental Health Services Administration, die SAMHSA. Die hat diese Cut-Offs festgelegt und die sind eigentlich weltweit etabliert. Die sind aber immer nur für eine bestimmte Substanz in der Gruppe realisiert. Andere Substanzen werden vielleicht besser oder schlechter erfasst. Da kann das ein bisschen variieren. Und es gibt auch Unterschiede natürlich bei unterschiedlichen Testherstellern. Es gibt einige wenige Assays, die sind sehr spezifisch für eine Substanz, das ist vor allem Kokain und Cannabis. Warum? Da gibt es eigentlich sehr wenige Störungen. Das heißt, wenn unser Kokaintest positiv ist, kann man schon davon ausgehen, dass sich der Kunde möglicherweise da irgendwo ein Marschierpulver hineingezogen hat. Auch bei Cannabis ist das relativ spezifisch. Und dann gibt es auch Gruppentests, wo ich viele verschiedene Gruppen erfasse, wie zum Beispiel Schlafmittel, also Benzodiazepine. Da erfasse ich möglichst alle, leider mit einer unterschiedlichen Empfindlichkeit. Das heißt, wir wünschen uns auch diese Kreuzreaktivitäten, dass unsere Antikörper nicht nur eine Substanz erkennen, sondern viele. Aber das gibt natürlich auch Probleme, weil das auch interferieren kann mit legalen Medikamenten. Ein Beispiel sind unsere bekannten Schlafmittel. Jeder kennt das Valium, zumindest aus diversen Werbungen und Filmen. Diese Benzodiazepine haben ein gewisses Suchtpotenzial und sind natürlich, wenn sie beim Autofahren verwendet werden, nicht ganz ideal. Dann ist der Patient natürlich eingeschränkt und wir haben da einen fixen Cut-Off und der ist vor allem auf Valium sozusagen kalibriert. Die anderen Benzodiazepine, die es auch noch gibt, werden besser oder schlechter erfasst. Ein besonderes Problem ist bei uns das Rohypnol, das Flunitrazepam. Das ist sehr potent und ist daher nur in sehr geringen Mengen bereits wirksam und das erkennen wir manchmal nicht. Aber das ist bekannt und mittlerweile ist Flunitrazepam, also Rohypnol, nur schwer erhältlich. Dafür braucht man ein Suchtgiftrezept und eine besondere Begründung. Das heißt, das ist eigentlich schon sehr selten geworden. Je nach Halbwertszeit und Dosierung, je nachdem wie viel der Patient genommen hat, kann es sein, dass die Nachweisdauer zwischen 8 Stunden und einer Woche sozusagen schwankt. Also wenn man nur eine Tablette genommen hat, kann es schon sein, dass man nach 8 Stunden bereits wieder negativ ist. Wenn man eine sehr hohe Dosis genommen hat, kann das bis zu einer Woche dauern. Es gibt einige wenige Kreuzreaktionen mit Antidepressiva. Amphetamine, Speed, Auch das ist sozusagen eine sehr beliebte Partytrube. Unser Amphetamintest umfasst Amphetamin, aber auch das Methamphetamin, besser bekannt als Crystal Meth. Der Nachteil, Amphetamine sind sehr kurz nachweisbar, die werden sehr rasch ausgeschieden. Das ist 1 bis 3 Tage nach normalem Konsum, wenn man jetzt da nicht exorbitante Dosen zu sich genommen hat oder dauernd Dosen zu sich nimmt, ist der Test bereits negativ. Es gibt ein paar Kreuzreaktionen mit Nasentropfen, wobei da muss man schon gewaltige Dosen Nasentropfen sozusagen hineingezogen haben, dass es da irgendwie zu einer Kreuzreaktion kommt. Die Nachweisbarkeit ist so irgendwo zwischen 1 bis 4 Tagen nach Konsum kann man mehr oder weniger die Substanz nachweisen. Wesentlich gemeiner ist Cannabis. Unser Cannabis-Test umfasst vor allem das klassische Cannabis. Und Cannabis ist leider fettlöslich, das heißt, es ist sehr lange nachweisbar. Das heißt, bis zu 3 Wochen kann ein Cannabiskonsument, wenn er entsprechend viel konsumiert hat, sozusagen positiv sein. Und deswegen wird das auch sehr häufig nachgewiesen, weil man einfach damit auch die Sünden der Vergangenheit nachweisen kann. Grundsätzlich, die Cannabis-Tests sind nicht positiv. Das sind so die beliebten Ausreden, wenn man in einem Lokal war, in dem nur geraucht war und selbst nichts geraucht hat oder in dem man Hanftee trinkt oder diverse legale Cannabinoide zu sich nimmt. Die machen keinen positiven Cannabis-Test, die reagieren eigentlich mit unseren Tests nicht. Kokain hat auch einen Nachteil, das ist sehr spezifisch, aber nach 2 bis 4 Tagen ist das Kokain oft nicht mehr nachweisbar. Dafür muss man sagen, wenn der Kokain-Test positiv ist, dann spricht das schon sehr für einen Kokainabusus. Und ein besonderes Problem sind die Opiate, das ist natürlich das klassische Morphin, aber auch die Medikamente, mit denen Suchtkranke dann substituiert werden, meistens auch ein retardiertes Morphin, aber auch Heroin, aber auch Codein. Es gibt aber keine Kreuzreaktion mit diesen synthetischen Morphinen, das ist vor allem Fentanyl und Tramal und Methadon, die reagieren in unserem klassischen Opiat-Test nicht. Und die sind 3 bis 6 Tage nachweisbar. Vorsicht, Opiat-Tests können natürlich falsch positiv werden. Vor allem bei Codeintropfen, den verwendet man manchmal bei Hustentropfen. Da ist sehr wenig Codein drinnen, aber das kann bereits einen positiven Drogentest machen. Oder wenn man am Vortag einen Mohnstrudel gegessen hat. Also auch der normale Mohn enthält geringe Mengen von Opiaten und die können einen positiven Drogentest machen. Methadon selbst ist ein eigener Test, der eben spezifisch nur das Methadon, das ist eben ein Substitutionsmittel, erfasst, damit man auch sehen kann, nimmt der Patient das Methadon. Es gibt auch einen eigenen Test, speziell für Heroin. Auch das ist wichtig, wenn ein Patient sozusagen im Substitutionsprogramm ist, dann sollte er nicht zusätzliche Drogen konsumieren. Und damit kann man eben nachweisen, ob da zusätzlich vielleicht auch noch Heroin konsumiert wurde. Was ist so unser Problem bei Substanzen, die wir da erfassen? Die synthetischen Opioide wie Fentanyl und Tramal. Und wir wissen ja gerade in den USA kommt gerade eine Fentanylwelle auf uns zu. Fentanyl ist besonders teuflisch, weil das sehr potent ist. Das heißt, eine sehr geringe Dosis kann bereits tödlich sein. Und es ist natürlich auch billig und mit den klassischen Drogentests nicht erfassbar. Und die synthetischen Cannabinoide, die ab und zu irgendwo angeboten werden. Ketamin ist auch ein Thema. Mittlerweile Ketamin ist ein legales Betäubungsmittel, wird aber auch missbräuchlich verwendet. Es gibt aber auch sozusagen therapeutische Anwendungen von Ketamin, also nicht nur als Betäubungsmittel, sondern auch bei Depressionen wird es gerne verwendet. Da ist der Übergang fließend zwischen Suchtmittel und Medikament. Kommt immer darauf an, wie man es verwendet. Das können wir ebenfalls nicht erfassen. Und die K.O.-Tropfen, die sind ein spezielles Problem. Meistens ist das GHB, Gamma-Hydroxybuttersäure oder Liquid Ecstasy. Das ist in sehr geringen Dosen bereits narkotisierend und hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Das heißt, das ist nur sehr schwer nachweisbar innerhalb sehr kurzer Zeit. Das heißt, bei Verdacht auf K.O.-Tropfen bitte sofort, wenn das passiert ist oder wenn das jemandem passiert, sofort Harn sammeln, um das nachzuweisen. Das ist nach einem Tag bereits nicht mehr nachweisbar im Harn. Was möchte ich euch mitgeben? Was testen wir bei Drogentests? Wir testen meistens mit Antikörpern. Das heißt, das ist ein Test, der nicht vor Gericht verwendet werden kann. Da braucht es immer einen Bestätigungstest, aber es ist ein hervorragender Suchtest, dass man sieht, gibt es da einen Drogenkonsum, der relevant ist oder gibt es eine Beeinträchtigung durch Drogen. Manche Dinge erkennen wir nicht, wie synthetische Opioide, aber auch Zolpidem zum Beispiel, das sind auch Schlafmittel, die sozusagen nicht erfasst werden oder sonstige synthetische Drogen. Die sind sehr billig, rasch verfügbar und man muss auch aufpassen, nicht alle Drogen kann ich lange nachweisen. Cannabis ist ein spezieller Fall, das weist man bis zu 4 Wochen nach dem Konsum nach, aber K.O.-Tropfen zum Beispiel sind nach 6 bis 8 Stunden oft nicht mehr nachweisbar, weil die so rasch ausgeschieden werden. Letztendlich, was bedeutet das? Unsere Drogentests sind gut, sie sind natürlich nicht perfekt. Es ist aber immer wichtig, auch Limitationen zu wissen und die Einschränkungen. Und letztendlich, die meisten Drogenkonsumenten, die beeinträchtigt sind, werden auch erwischt mit diesen Screening-Tests. Und Schummeln ist etwas, was wahrscheinlich nicht wirklich möglich ist im großen Stil. Zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlässt. Damit helft ihr uns auch, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Und wir Labormediziner wissen natürlich nicht alles, aber wir wissen alles besser. Daher freue ich mich natürlich über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge, die bitte per E-Mail an feedback@labors.at. Ich freue mich auch über Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Labormedizin. Wir sind immer bemüht, den aktuellen Stand der Wissenschaft objektiv zu präsentieren. Das bedeutet aber auch, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Und bitte beachtet auch, dass die medizinische Wissenschaft immer auf Versuch und Irrtum beruht und Erkenntnisse können sich ändern. Und wie die Geschichte zeigt, überwiegen leider die Irrtümer. Im Laufe der Zeit werden sich Dinge hoffentlich ändern. Wir haben heute März 2026. Und wir Labormediziner haben natürlich auch eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Das ist kein Wunder. Unsere Patienten haben immer nur einen Durchmesser von 16 mm, sind entweder Blut- oder Harnröhrchen und reden nicht zurück. Dieser Podcast ersetzt natürlich kein Gespräch mit eurer Hausärztin, eurem Hausarzt. Der kennt das schließlich seit Jahren und nicht nur aufgrund eines Laborwerts. Und ich danke euch auch für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. In Folge 7 geht es darum, wie Bluttests bei der Diagnose von Alzheimer-Demenz helfen können. Danke auch an Lukas Schweitzer für die Musik und fürs Schneiden.